Ja, guten Morgen allerseits. Schön, euch zu sehen. Ich bete noch mal kurz. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns kennst, dass du, ja, dass du einen guten Plan für unser Leben hast, Herr. Und dein Plan ist, dass du uns errettest, dass du uns ja zurückführst an dein Herz, dass wir das sind, wozu du uns geschaffen hast, deine Kinder. Dein Plan ist es, dass du uns umgestalten willst in das Ebenbild deines Sohnes, dass wir ja von deinem Wesen und Charakter erfüllt sind, dass wir dich widerspiegeln, deine Liebe, deine Güte, deine Gnade, deine Wahrheit, deine Gerechtigkeit. Danke für diesen wunderbaren Plan, den du für unser Leben hast und der eben nicht nur auf dieses Leben beschränkt ist, sondern darüber hinausgeht. Denn wir sollen herrschen mit dir, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, der, ja, der Herr ist, der so anders ist als die Herren dieser Welt. Und danke, dass du uns herausgerufen hast und zu dir gerufen hast. Und auch heute Morgen rufst du und suchst, wo ein Herz noch ist, das dich nicht kennt, was dir noch nicht gehört. Und wir beten, dass du dich offenbarst heute, dass du deine Liebe, dein Herz uns offenbarst und uns zu dir ziehst, alle miteinander, dass du uns in unserem Glauben stärkst, Jesus, und uns erneuerst. Herr, Reinigung und Heiligung bewirkst durch dein Wort, was die Wahrheit ist, Herr. So bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort segnest für uns und uns hilfst zu hören und anzunehmen, was du zu sagen hast, Herr. Amen. Ja, wir sind im Buch Jesaja. Schlag mal auf das Buch Jesaja von dem Propheten Jesaja in Kapitel 10. Nachdem Gott seinem Volk hier in den Versen davor noch einmal vor Augen geführt hat, was ja in ihren Herzen nicht in Ordnung ist, nachdem er seinem Volk vor Augen geführt hat, das Gericht, was über sie kommen wird, spricht er jetzt ein Wehe aus über Assur. Das ist die Weltmacht, die damals groß im Kommen war, die aufstrebende Weltmacht, die ja überall ihre Truppen hingesandt hat. Assur im Norden des heutigen Irak und von dort aus haben sie ihre Macht ausgeweitet. Eigentlich eins der ersten großen Weltreiche der Geschichte. Und Gott sagt, spricht durch den Propheten zu Assur, zu ja, diesem Weltreich, zu dem Feind Israels, wenn man so will. Sagt, wehe Assur. Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn, Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Gott spricht hier dieses Weltreich an und sagt, du bist die Route meines Zorns gegen eine gottlose Nation. Wer ist mit dieser gottlosen Nation gemeint? Wer ist mit dem Volk meines Grimmes gemeint? Das Volk Israel. Es ist sein Volk. Am Anfang des Buches Jesaja sagt er, das sind meine Kinder. Ich habe mir Kinder erzogen und sie haben sich von mir abgewandt. Es ist sein Volk, mit dem er hier spricht. Die gottlose Nation ist nicht ein heidnisches Volk, ein Volk, das keine Beziehung zu Gott hat, sondern es ist das Volk Gottes, was er aus Ägypten heraus erlöst hat, das er zum Berg Sinai geführt hat und mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Das ist das Volk, das dem er sein Gesetz, seine Gebote gegeben hat, seine Ordnungen. Das ist das Volk, dem er sich offenbart hat. Das ist das Volk, zu dem er immer wieder Propheten gesandt hat. Und jetzt auch wieder Jesaja. Und dann sagt er, ich nehme eine Rute, ich nehme einen Stock und schlage mein Volk. Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen, über den Zorn Gottes. Und die Rute, dieser Stock ist Assur, dieses Weltreich, dieses mächtige Reich, diese mächtige Armee, die dort im Nahen Osten alles platt macht. Über die Jahre sind sie von einem kleineren Land zum nächsten gezogen und haben sie überrollt. Und haben sie zu Vasallen gemacht, sie mussten Tribut zahlen. Und wenn sie das nicht mehr machen wollten, dann sind sie gekommen mit ihrer Armee und haben sie eingenommen und eingegliedert in ihr Reich. So ist es immer und immer wieder in diesen Jahren passiert, da im 8. Jahrhundert. Und dann haben sich einige Länder dann haben eine Koalition gebildet, um diesem Ansturm entgegenzustehen. Aber sie konnten nicht standhalten gegen diese mächtige Armee. Und was sagt Gott? Diese mächtige Armee, dieses mächtige Reich, es ist einfach nur eine Rute in meiner Hand. Es ist ein Stock in meiner Hand, den ich gebrauche zu meinen Zwecken, um meinen Willen zu tun, um meinen Zorn zu zeigen über die Sünde meines Volkes, über die Gottlosigkeit meines Volkes. Und das, was Sabine gesagt hat vorhin, das ist so. Du wirst viele Menschen in Deutschland finden, die sagen würden, ich bin ein guter Mensch. Ich habe keinen umgebracht. Ich bin nicht kriminell. Ich habe keine Drogen vertickt. Dies nicht, das nicht, ne? Und dann kannst du deine ganzen guten Taten, deine ganze Gerechtigkeit aufzählen. Und doch ist die Sünde groß. Die Sünde ist groß. Warum? Hier steht ein gottloses Volk. Und Römer 1 zeigt uns auf, die Grundsünde, das Grundübel des Menschen ist, dass er Gott nicht die Ehre gibt. Und das ist nicht eine Sünde, wisst ihr, wir teilen gerne mal so ein zwischen großen und kleinen Sünden. Ne? Und große Sünden sind die, womit man andere sehr schädigt oder die Gesellschaft sehr schädigt oder diese Welt sehr schädigt. Aber Sünde ist vor allen Dingen das, was uns von Gott trennt. Und da kannst du ein gutes, ordentliches Leben führen und gleichzeitig die schlimmste Sünde begehen, dass du nämlich gottlos lebst. Und in der Bekehrung geht es gar nicht so sehr darum, dass ich von einem bösen Menschen zu einem guten Menschen werde, sondern es geht darum, dass ich von einem gottlosen Menschen zu einem Kind Gottes werde. Dass ich da, wo ich vorher keine Beziehung zu Gott hatte, die Hand, die er mir ausstreckt zur Versöhnung, das Blut, was vergossen wurde für meine Sünde, für meine Gottlosigkeit, dass ich das annehme und sage, ja, oh, ich habe diese Jahre ohne dich gelebt. Ich möchte mit dir leben. Bin dir so dankbar, dass du mich erlöst hast aus meiner Gottlosigkeit. Gottlosigkeit ist ja letztendlich nichts anderes als Hochmut gegenüber Gott. Nicht zu sehen und zu erkennen und zu wissen und dem auch, diesem Wissen auch zu folgen, dass ich einen Schöpfer habe, dass mein Leben eben nicht mein eigen ist. Und Paulus sagt, der vernünftige Gottesdienst, das die logische Folge von dem, dass ich erkenne, dass Gott mich liebt und seinen eigenen Sohn hingegeben hat für meine Gottlosigkeit, ist, dass ich mein Leben als lebendiges Opfer auf den Altar lege. Römer 12. Sage ich hier, das ist mein Leben, das hast du mir gegeben und es gehört dir und dir allein. Und ich gehöre Gott zweimal. Er hat mich geschaffen. Er ist mein Schöpfer. Und er ist mein Erlöser. Er hat sein Leben für mich hingegeben. Gegen eine gottlose Nation. Gott gebraucht diese mächtige Nation, diese Armee. Ja, der Krieg kommt über das Land Israel. Zerstörung kommt über dieses Land. Menschen sind konfrontiert mit dem Tod, sind konfrontiert damit, mit existenzieller Bedrohung von Hunger, von Krieg, von Krankheit, von Tod. Und Gott sagt, ja, ich nehme das und gebrauche das. Nicht um zu zerstören, nicht um zu vertilgen, sondern als Rütteln und Schütteln. Kehre dich doch zu dem, dem du gehörst. Wende dich dem zu, der dich geschaffen hat und der dich erlöst hat. Aber es ist interessant, Gott nennt dieses mächtige Reich, was ja auch gottlos ist. Und wie gesagt, er spricht ja auch Wehe über sie, da kommen wir gleich noch zu. Dieses mächtige Weltreich, auch dieses mächtige Weltreich wird gerichtet von Gott. Gott ist der Richter und Herr über dieses Volk, was nichts von ihm wissen will. Und obwohl dieses Volk erfolgreich ist, obwohl der Herr von Assur, der König von Assur, mächtig ist und er Siege erringt und seine Macht ausweitet, ist Gott trotzdem der Herr darüber. Und er gebraucht diesen Herrn der Welt, um seinen Willen durchzuführen. Hiob 2, lass uns mal das aufschlagen, Hiob 2. Hinter dem König von Assur, der sozusagen ein Herrscher der Welt ist, ein Weltherrscher, ein Weltreich. Hinter dem König von Assur steckt ein anderer Herrscher. Paulus sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Als Kinder Gottes haben wir es nicht mit einem Feind zu tun, den du anfassen kannst. Es geht nicht darum, dass Menschen gegen dich, gegen uns kämpfen, sondern da steckt ein anderer Feind dahinter. Der Fürst dieser Welt. Und das ist der mächtige, gefallene Engel Satan. Und in Hiob 2 lesen wir in Kapitel 2, Vers 1. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Mit den Söhnen Gottes sind hier an dieser Stelle die Engel gemeint. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Wir müssen manchmal unsere Vorstellungen und Gedanken über Gott und über den Himmel und über die geistliche Welt von der Bibel korrigieren lassen. Der Satan hat tatsächlich Zugang zum Thronsaal Gottes. Und er kommt vor Gott. Und der Herr sprach zum Satan: Von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Es sind schon einige Übel über Hiobs Leben gekommen. Und Gott sagt: Guck mal, er ist immer noch treu. Diese Leiden, diese Schläge, die in sein Leben hineingekommen sind, in Hiobs Leben, ne? Einige von euch, ihr wisst darum, wenn nicht, dann könnt ihr das nochmal nachlesen im Kapitel 1. Da sind heftige Schläge in sein Leben hineingekommen und Hiob konnte das nicht fassen, was passiert hier? So schlimme Unglücke. Na, wir sprechen ja von Hiobs Botschaften, das heißt, eine schlimme Nachricht kommt nach der anderen und ein Übel kommt nach dem anderen über dein Leben hinüber. Plötzlich geht alles kaputt. Plötzlich geht alles den Bach runter. Ein Schlag nach dem anderen. Und du denkst, jetzt ist aber genug. Jetzt ist aber, boah, und dann kommt noch was in dein Leben hinein. Hiobs Botschaften. Und Gott sagt: Guck mal, der ist immer noch treu, Satan. Er ist immer noch rechtschaffen. Er folgt mir und ist mir gehorsam, nicht weil es ihm gut geht. Er ist mir treu, auch da, wo es ihm schlecht geht. Sein Verhalten mir gegenüber hängt nicht davon ab, wie viele materielle Segnungen er im Leben erfährt. Ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht ist, er ist treu. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte: Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Der Satan sagt: Ja, solange es nicht das eigene Wohl betrifft, solange du nicht mit Schmerzen und Krankheit betroffen bist, dann kannst du das gut aushalten im Leben. Aber wenn du dann erstmal richtig leidest und richtige Schmerzen hast, du wirst sehen, Hiob verflucht dich. So sind die Menschen. Guck mal, und das ist der Satan. Er ist der Verkläger, der Ankläger. Er kommt vor Gott und klagt an und sagt: Guck mal, diese Menschen, deren Liebe ist nichts wert, deren Treue ist nichts wert. Sobald irgendwas in ihr Leben hineinkommt, was so richtig schwer ist, schwer zu tragen ist, wenn irgendwelche Unglücke oder irgendwelches Elend oder irgendwelche Not in ihr Leben kommt, die wenden sich von dir ab, Gott. Die sind so korrupt, die Menschen. Und wisst ihr, was der Satan da macht? Der schließt nur von sich auf andere. So ist nämlich der Satan. Und er verklagt hier einen treuen gläubigen Mann, der hingegeben Gott folgt. Also denke nicht, dass der Satan nicht an dir interessiert ist, weil du Christ bist. Das Gegenteil ist der Fall. Der Satan ist besonders bemüht um dich, der du ein gläubiges Kind Gottes bist. Und er verklagt dich vor Gott. Er sagt, guck mal, was der alles für Schwächen hat, für Fehler. Das ist doch der totale Versager. Lass doch nur mal ein bisschen eine Prüfung in sein Leben kommen und der wird hinschmeißen. Sie wird hinschmeißen. Und Gott sagt, ich kenne mein Kind. Ich weiß, dass es nicht so sein wird. Vers 6, da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Was macht Gott hier? Er lässt es zu, er sagt, okay, mach mal, Satan. Er gibt dem Feind den Raum, Hiob anzugreifen. Er nimmt Assur, das Königreich, das mächtige Königreich Assur, und lässt es zu, dass dieses mächtige Königreich aufrüstet und Israel bedroht und angreift. Er lässt es zu. Warum? So ganz am Ende weiß ich es nicht. Aber Gott setzt dem Satan eine Grenze. Er sagt, das darfst du nicht tun. Der Satan ist kein Gegengott. Er ist nicht so stark wie Gott, sondern er ist Gott untergeordnet. Gott setzt ihm die Grenze. Das darfst du und das darfst du nicht. Und so kommt es. Vers 7, der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Sie ist verhärtet, sie ist verbittert, sie ist von dem ganzen Elend, was über ihre Familie auch gekommen ist, so betrübt, dass sie verbittert ist. Wisst ihr, wenn Leiden und Elend über unser Leben kommt, dann gibt es eine große Gefahr, dass wir verbittern. Hiob aber verbittert nicht an dieser Stelle. Hiob sagte zu ihr, wie eine der Törinnen, der Gottlosen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an? Da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das Elend und die Not kommt über sein Leben, aber er versündigt sich nicht an Gott, sondern er tut das, was er vorher gesagt hat. Na, in Kapitel 1 ist es so krass auch. Da steht in Vers 21, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Er ist tief erfüllt von dieser Ehrfurcht vor Gott zu wissen, das, was ich habe, das Leben, was ich habe, das habe ich von Gott geschenkt bekommen. Und alles, was ich in meinem Leben habe, das habe ich geschenkt bekommen. Es ist nicht mein. Und wenn Gott es gefällt, es mir zu nehmen, er ist immer noch der Herr. Und ich bin dazu da, ich bin in diese Welt gekommen, ihn zu preisen, ihn zu verherrlichen. Für uns Menschen unmöglich, oder? Hiob ist wirklich ein krasses Beispiel von Gottesfurcht. Von Treue zu Gott. Wie sehr sind wir abhängig von unseren Lebensumständen? Wie sehr machen wir uns oft abhängig von unseren Lebensumständen, ob es uns gut geht oder nicht? Aber Hiob ist tief darin gewurzelt. Nein, davon hängt meine Beziehung zu Gott nicht ab. Aber es ballert alles auf ihn ein. Ja, auch seine eigene Frau entmutigt ihn in dieser Situation. Aber er hält Stand. Wisst ihr, und bei Hiob ist es nochmal viel krasser als in dem Fall von Israel, als Gott das die Assyrer benutzt hat als Route seines Zorns, wie es so schön heißt. Er sagt, ja, dieses Volk muss zurechtgewiesen werden. Ja, es kommen manchmal Schmerzen, Elend, Not in unser Leben, Bedrängnis, weil Gott es benutzen will, damit wir umkehren. Bei Hiob ging es aber gar nicht um Umkehr. Bei Hiob kam es so hinein als Prüfung. Lass uns mal Lukas 13, Vers 16 aufschlagen. Es geht hier um Jesus und eine Heilungsgeschichte, die nicht so bekannt ist, von der uns nur Lukas berichtet. Er ist in einer Synagoge am Sabbat, wie üblich, geht immer zum Gottesdienst. Jesus ist immer zum Gottesdienst gegangen, ist ein gutes Vorbild für uns. Und aber er ist nicht einfach nur zum Gottesdienst gegangen aus Tradition oder weil man das so macht oder so, sondern weil es wichtig war, in die Gemeinde Gottes zu kommen, in die Gemeinschaft derer, die Gott suchen, unter das Wort Gottes zu kommen und dann den Menschen, die dort zusammenkommen, zu Gott auch sie zu segnen, sie zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Und so hat er eine Frau geheilt hier, mitten am Sabbat. Und es gab eine Diskussion darum, der Synagogenvorsteher war damit nicht einverstanden, hat Kritik geübt und Jesus hat aber deutlich gemacht, Moment mal. Der Sabbat ist doch der Tag der Befreiung. Und dann sagt er in Vers 16, diese Frau hier, und es war so eine gekrümmte Frau, die die ganze Zeit so rumgelaufen ist, ne? Und Jesus sagt, 18 Jahre ist sie so rumgelaufen. 18 Jahre hat sie gelitten. 18 schwere Jahre. Und dann war der Tag des Sabbats, wo Jesus in diese Gemeinde gekommen ist und diese Frau von ihrer Not, von ihrer Last befreit hat und sie aufgerichtet hat. 18 Jahre lang. Hier steht Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang. Der Satan hat sie 18 Jahre lang zusammengebunden sozusagen. Und wisst ihr, das ist eine geistliche Aussage. Wir wissen oft gar nicht, wie tief diese Dinge gehen und was da alles mit zusammenhängt. Ob da auch seelisch-geistliche Dimensionen drin sind, wie Verletzungen, Traumata, unvergebene Schuld, Bitterkeit oder was noch für eine Last auf ihr gelastet hat, dass sie so verkrümmt, gekrümmt war, wie der Satan sie belastet hat. Mit finsteren Gedanken, mit Sorge, mit Angst, mit negativen, allem möglichen negativen Gedanken. Sie war so verkrümmt, 18 Jahre lang vom Satan gebunden. Und Jesus kommt und sagt, richte dich auf, du bist frei. Er heilt sie am Tag des Sabbats. Er legt ihr die Hände auf. Und sie wurde gerade, in Vers 13 steht, sie wurde gerade und verherrlichte Gott. Und das ist der Unterschied. 18 Jahre geknechtet, Und jetzt richtet sie sich auf und verherrlicht Gott. Und Jesus hat sie befreit. Dazu ist Jesus gekommen, um die, die vom Satan geknechtet werden, zu befreien. Heißt es, dass wir Christen nicht mehr vom Satan angegriffen werden, angegangen werden? Heißt es, dass Jesus, weil Jesus gekommen ist, ab jetzt gilt, jeder Christ ist frei und es gibt keine Schmerzen mehr und keine Krankheit mehr. Und wenn sowas kommt, dann müssen wir einfach nur im Glauben widerstehen und dann weicht es von uns und wir sind stark und gesund bis am Ende unseres Lebens, wir entrückt werden, wir sterben ja auch nicht mehr. Ne? Nein, so ist es nicht. 2. Korinther 12. Paulus offenbart uns, wie es ist. Vers 7. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Er spricht davon, was Gott ihm geschenkt hat, wie reich er geworden ist, wie das Leben mit Jesus einen so reich macht, ja überreich. Man erfährt Dinge, von denen man nicht zu träumen gewagt hat vorher. Man erlebt Dinge mit Jesus, das ist krass. Wie gesagt, wie diese Frau, die nach 18 Jahren... Wir hatten jetzt ein Pastorentreffen in Münster von Calvary Chapel Pastoren und unser Bruder Rolf hat so ein wunderbares Zeugnis erzählt. Ich hoffe, dass er das bei unserer Männerfreizeit mal erzählt von seiner Schwiegermutter. 84 Jahre, ne? Hat jetzt 3 Jahre bei denen im Haus gelebt und immer miserable, immer meckern, klagen, immer negativ. Keine Beziehung zu Jesus. Mitten im Haus gelebt. Die ganze Zeit haben sie mit Jesus im Haus, mit dieser Frau gelebt. Sie hat das miterlebt. 84 Jahre. Lag schon im Sterben. Ist wieder aus dem Grab rausgekommen. Aber nicht nur aus dem körperlichen Grab, sondern hat sich bekehrt. Und sie ist ein ganz neuer Mensch geworden. Anfang des Jahres. Ne? Jetzt ein paar Monate her. Großartige Dinge. Versöhnung in der Familie ist geschehen. Auf krasse Art und Weise. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass Rolf das nochmal erzählt bei den Männern. Und die Männer müssen es dann den Frauen erzählen. Er kann das viel besser erzählen als ich. Wisst ihr, wir erleben so großartige Dinge. Gott offenbart sich auf wunderbare Weise. Die Kraft der Auferstehung, wir erleben sie. Aber was sagt Paulus hier? Wegen dieser außerordentlichen Offenbarungen, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Lass uns das mal sacken. Da ist ein Engel Satans. Der Satan ist ja nicht alleine. Er hat eine große Zahl an Dämonen, nennen wir sie, mit sich gerissen in seiner Auflehnung gegen Gott. Aber nochmal, hier wird deutlich, Gott ist in Kontrolle. Er steht über dem Ganzen. Und Paulus, er begreift, das hat einen Sinn für ihn. Ihm hilft es zu verstehen, okay, dass ich hier leide, dass ich hier ein Leiden mit mir rumschleppe, das hat einen Sinn. Weil ich so reich gemacht wurde, habe ich im Fleisch die Tendenz, überheblich zu werden, hochmütig zu werden, abzuheben. Und Gott ist so gnädig, dass er mich erdet. Und trotzdem ist es nicht so, dass er das toll findet. Das tut nämlich weh. Der Dorn für das Fleisch. Die Schläge des Engel Satans.
Hier steht es in Vers 8. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Interessant, oder? Er hat nicht gegen den Engel Satans gekämpft, auf irgendeine Weise versucht, den Engel Satans unschädlich zu machen. Er hat nicht irgendwie menschliche, fleischliche Wege versucht. Wir wissen nicht, was genau dieser Dorn im Fleisch war, ob das irgendein körperliches Leiden war, ein psychisches Leiden. Es steht auch nicht, dass er menschliche Hilfe gesucht hat, sondern was hat er gemacht in dieser Not? Er hat den Herrn angefleht. Dreimal. Und interessant, wie gesagt, der Engel Satans, er schlägt auf ihn ein, aber er wendet sich zum Herrn, weil der Herr steht über Satan. Er ruft den Herrn an, dass der Herr hilft, dass der Herr eingreift und macht, dass dieser Engel Satans von ihm ablässt. Und dreimal heißt, er ist nicht nur einmal zum Ältestengebet gegangen, er ist dreimal zum Ältestengebet gegangen. Er ist dreimal ins Gebet gegangen. Und für mich heißt das hier, es ist eben nicht nur einmal. Er hat einmal gebetet, was hat er gemacht? Er hat einmal gebetet und hat keine Antwort gekriegt. Kriegst du manchmal auch keine Antwort, wenn du betest? Paulus ging es genauso. Das erste Mal gebetet und nichts passiert. Paulus betet nochmal. Da passiert nichts. Er betet ein drittes Mal. Was passiert dann? Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Beim dritten Mal schenkt Gott Paulus eine Antwort auf sein Bitten und Flehen. Er zeigt ihm auf, dass es nicht falsch ist, dass du betest, dass dieses Leiden weggenommen wird, aber ich werde es nicht wegnehmen. Ich werde es nicht wegnehmen, sondern ich werde dir zeigen oder ich gebe dir diese Antwort, damit du verstehst, warum ich es nicht wegnehme. Meine Gnade genügt dir. Hiob, er wurde so geschlagen. Aber er blieb treu. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das ist diese neue Sichtweise. Das Ziel, was Gott mit meinem Leben vorhat, kommt nicht zum Ziel dadurch, dass ich stark, gesund, reich und kraftvoll bin, sondern im Gegenteil, dass ich schwach bin. Dass ich es nicht schaffe. Dass ich Schmerzen habe. Dort tut Gott sein Werk. Und Paulus hat das verstanden. Er sagt dann, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen. Und das ist krass, was er jetzt sagt hier. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, man kann es auch mit Krankheiten übersetzen, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Dieses Wort bedeutet Enge, zusammengedrückt sein, bedrückt sein, beengt sein. Ich habe Wohlgefallen daran, an diesen Dingen, um Christi willen, um meines Königs willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Herr, bitte hilf, dass ich da irgendwie ein tieferes Verständnis für gewinne. Es ist so eine großartige Freiheit, von der Paulus hier spricht, oder? nicht von den Umständen abhängig zu sein in meinem Glauben, sondern sogar mittendrin in diesen Bedrängnissen Freude im Herrn zu haben. Herr, gib mir den Schlüssel für diese Tür, dass ich das verstehe, dass ich das begreife, wie das geht. Was ist das? Herr, öffne die Tür für uns, dass wir da hinkommen, dass wir rauskommen aus diesem falschen Denken. Und das ist letztendlich unser altes, fleischliches Denken. Ich will, dass es mir gut geht. Und zu sehen, es geht mir gut. Wie gesagt, ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, ja, mit dem einen Bruder, mit dem ich gesessen habe, schwer krebskrank. Und ich frage ihn, wie geht's dir? Und er sagt, mir geht's gut. Ich habe Jesus. Lass uns Römer 8 nochmal aufschlagen dazu. Wisst ihr, Gott hat Paulus ein paar Hilfen gegeben in diesem Leiden, wodurch er durchgehen musste. Das eine ist dieses Leiden. Es dient dazu, dass ich mich nicht überhebe. Es hilft mir, demütig zu sein. Es hilft mir, dass ich nicht hochmütig werde. Und wenn ich hochmütig werde, wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt der Zorn Gottes auf mich. Es hilft mir, demütig zu sein. Gott würde es mir gerne auch anders geben. Er würde mich auch gerne anders Demut lehren. Aber es geht nicht anders, als dass ich mit Jesus in einem Joch gehe. Und was heißt mit Jesus in einem Joch gehen? Sein Leiden teilen. Mit ihm zusammen in dieser Welt leiden. Und in der Schwachheit, Jesus war, als er sein größtes Werk vollbracht hat, am Kreuz, war er so schwach, konnte nichts mehr machen. Hat sein größtes Werk vollbracht. Sein Blut für uns vergossen, das uns alle rettet, das uns alle heilt. Er war so schwach. Wisst ihr, er war ja auch schwach, auch in seiner Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Geschrien. Verzweifelt. In tiefster Seelennot. Und doch hat er überwunden, hat festgehalten für uns. Einer, der noch größer ist als Hiob. Der nicht nur Gott gefällig gelitten hat, sondern für uns Sünder gelitten hat. An unserer Stelle unsere Last auf sich genommen hat. In Römer 8 sagt Paulus in Vers 18, denn ich denke oder ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Eine weitere Hilfe, die Gott von Paulus bekommen hat, ist die Perspektive auf den Himmel. Er hat eine Waage sozusagen vor sich und sagt, guck mal, lass uns mal wiegen, die Leiden, durch die ich jetzt gerade hindurchgehe und die Herrlichkeit, die Gott mir schenken wird. Und dann sagt er, wenn du gerade leidest, wenn du durch schwere Leiden gehst, dann sagst du vielleicht, ja, kannst gut reden. Ich sag's nicht, es sagt Paulus. Und wenn du wissen willst, wie Paulus gelitten hat, dann lies mal in den Briefen, in 1. und 2. Korinther, in Römerbrief, du kannst es auch lesen in der Apostelgeschichte. Durch welche Anfechtungen und Nöte er gegangen ist, in 1. Korinther 11 am Ende des Kapitels, da ist eine ganze Liste aufgeschrieben. Er hat da normalerweise nicht drüber gesprochen. Er hat in dem Zusammenhang darüber gesprochen, weil da so einige aufgetreten sind, die gesagt haben, ja, wir als Christen, ne, wir sind frei von allem Leiden. Wir sind stark. Und du kannst die Stärke Christi haben und wir werden sie dir mitteilen durch Gebet und Handauflegung und na, du wirst in der Kraft des Herrn wandeln. Und dieser Paulus, vergiss den Paulus, guck dir doch an, was der für eine Gestalt ist. Paulus sagt, ja, darin erweise ich mich als Diener Christi, in all dieser Schwachheit, in all dieser Not, in all dieser Last, durch die ich hindurchgehe. Aber wisst ihr, diese Perspektive, die hat er durch den Heiligen Geist gewonnen. Er hat gesagt, guck mal, dieses Leiden, wodurch ich jetzt durchgehe, das ist nur eine kurze Zeit. Aber die Herrlichkeit, die Jesus mir erworben hat, die ist so unvorstellbar groß. Und um dieser unvorstellbar großen Herrlichkeit will ich diese kurze Zeit leiden. Will ich daran festhalten an meinem Herrn, will nicht bitter werden, will nicht hart werden, sondern will ihn weiter preisen. Er sagt noch etwas anderes in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie gesagt, was er in 2. Korinther 12 gesagt hat, das hält mich demütig, das hält mich auf den Teppich. Es holt mich runter von meinem Hochmut. Es macht mich Christus gleich. Und das hat er dann auch später im Philipperbrief gesagt. Ich habe alles, was mir vorher meine Identität ausgemacht hat, meine Stärke, meine Kraft, seine Frömmigkeit. Das habe ich weggeschmissen um Christi willen, weil ich mit ihm verbunden sein will. Weil ich die Kraft, ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren und erleben. Ja, das wollen wir alle. Aber ich will auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich will mit Jesus verbunden sein. Mit meinem geliebten Jesus, der mich so sehr geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat, möchte mit ihm verbunden sein. Und deswegen gehe ich auch durch diese Leiden hindurch. Und er hat ein wunderbares Ziel für uns alle. Der Tag wird kommen, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird, wo der Tod nicht mehr sein wird. Und alle, die sich danach sehen, die rufen, Herr, komme bald. Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir, dass du in diese Welt des Leidens freiwillig hinabgekommen bist. Du hättest es nicht tun müssen. Herr, du kennst unser Herz, du weißt. Du kennst alle Dinge. Du weißt auch, dass wir in den vielen kleinen und großen Dingen unseres Lebens versagt haben, dass wir nicht die Herrlichkeit haben, die wir bei dir haben sollten, dass wir nicht rein sind, dass wir schwache, unvollkommene Menschen sind. Und es zeigt sich manchmal dann besonders in unserem Leiden, Herr. Aber du bist bei uns und du hast für uns gelitten und du bist unser Anwalt und unser Fürsprecher. Und wenn du für uns bist, wer kann dann gegen uns sein? Da kann der Satan machen, was er will. Du hältst uns mit mächtiger Hand fest, auch wenn unsere Seele schwach wird. Wenn wir innerlich hinschmeißen wollen, dein Geist hält uns fest, Herr. Dafür preisen wir dich. Danke, dass du es mit Hiob geschafft hast, dass du ihn durchgetragen hast durch dieses Leiden und ihn am Ende reich beschenkt hast, dass irgendwann die Tage des Leidens für Hiob zu Ende waren. Wir preisen dich, dass auch das Leiden, was du für uns gelitten hast, auch es war irgendwann vorbei. Und dann hast du gesagt, es ist vollbracht. danken dir auch, dass das Leiden, durch das Paulus gegangen ist, auch das war irgendwann zu Ende. Wir danken dir, dass der Tag kommt, wo das Leiden zu Ende ist. Aber wir wollen uns nach dir ausstrecken. Da, wo du uns Befreiung schenkst, wo du Gnade schenkst. Ja, wir wollen mit Paulus beten, Herr, bitte, erbarme dich in unserem Leiden und mach du unserem Leiden ein Ende. Aber ich bete auch für alle von uns, die wir durch Leiden und schwere Zeiten und Bedrängnisse hindurchgehen, ja, dass wir ja diesen Trost der Schriften in uns aufnehmen, den Trost deines Wortes, den Trost deines Geistes, der spricht, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ich bin mit dir. Ich trage dich durch, ich lasse dich nicht alleine, ich wirke mein Werk in dir, auch durch dieses Leiden hindurch, sodass du am Ende die unvorstellbare Herrlichkeit erbst und dich freust. Herr, stärke uns durch deinen Geist, dass wir in diesen Bedrängnissen, dass wir nicht loslassen, Herr. Und danke, dass du uns nicht loslässt. Amen.